Herzlich willkommen in der HR Innovators Lounge, dem Podcast vom HR-Autopiloten, der neuen Art, deine HR-Prozesse smart zu automatisieren. Ich bin Marc Stratmann und wir sprechen hier über alles, was modernes HR heute bewegt. In jeder Folge begrüße ich spannende Gäste für 20 Minuten. Klartext, ehrlich, direkt und garantiert, ohne die Hand vor den Mund zu nehmen. Zeit für ein HR-Upgrade. Viel Spaß beim Hören.
Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge der HR Innovators Lounge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute habe ich einen Gast an Bord, mit dem ich nicht nur die Leidenschaft für den richtigen Wind und das Segeln teile, sondern auch die Vision für eine moderne Arbeitswelt. Und da wollen wir heute ein bisschen tiefer eintauchen. Er hat mitten in der Pandemie zusammen mit seiner Co-Founderin das Startup Onyo gegründet, mit einer geballten Ladung Erfahrung aus, ja, ich würde sagen, Workplace-Strategie, Design und IT, sagt er dem Arbeiten am unbequemen Couchtisch den Kampf an. Und die beiden krempeln das Thema Flex-Office durch digitale Prozesse völlig um für gesündere Teams und effizientere Unternehmen. Und in diesem Sinne kann ich nur sagen, Line los für dich, Jens. Vielen Dank, dass du mit dabei bist und freue mich sehr auf den Austausch. Magst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal selber in ein, zwei Sätzen noch weiter vorstellen?
Ja, sehr gerne, Marc. Erstmal danke für die, ich sag's mal, witzige Anmoderation, was das ganze metaphorische Thema Wasser und Segeln angeht. Das heißt, ich fühle mich jetzt gerade wirklich mit dir an Bord, obwohl wir beide eigentlich nur vor zwei Mikrofonen sitzen. Das freut mich sehr. Genau, neben dem Segeln ist das Thema HR für uns relevantes Thema. Jens, mein Name, einer der beiden Mitgründer eben von Onyo. Mein Background ist eigentlich IT, also ich habe Informatik studiert, dann bei einer Bank gearbeitet und eben mit meiner Mitgründerin Onyo vor 4 Jahren gegründet. Und sie kommt eben genau mit dieser geballten Domänenexpertise an Bord, mit der ich, welcher wir auch gemeinsam sehr komplementär eben das Thema Arbeiten von zu Hause führend lösen. Was machen wir in einem Satz? Wir sorgen dafür, du hast es eigentlich sehr schön gesagt, wir sorgen dafür, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gesund von zu Hause aus arbeiten können. Das heißt, nicht nur am Couchtisch, am Küchentisch oder unter anderen ungesunden Bedingungen zu Hause arbeiten können, sondern wirklich alles zu Hause bekommen, wie sie es eben auch im Büro bekommen.
Kannst du da noch ein bisschen mehr drauf eingehen? Was heißt alles für euch?
Eigentlich haben wir uns mir die Frage gestellt, für alles, was kriegst du eigentlich im Büro und was kriegst du zu Hause nicht? Und dann halt kann man mal das so durchgehen und dann weiß man eigentlich relativ schnell, was alles ist. Und im Büro, fangen wir mal an, die Räumlichkeiten, die hast du ja schon zu Hause in der Regel und das ist jetzt auch schwer. Das heißt, wir stellen jetzt keine Räumlichkeiten oder keinen Anbau für dich zu Hause zur Verfügung. Aber danach geht's eigentlich los. Das heißt, was wir machen, ist wirklich die Ausstattung. Das heißt, Stuhl, Tisch, Monitor, IT-Peripheriegerät, Peripheriegeräte, wenn eben notwendig. Das ist unser Kerngeschäft. Aber eben darüber hinaus auch das Thema, dass wir die Mitarbeitenden schulen, wie arbeite ich gesund von zu Hause? Wie richte ich meinen Arbeitsplatz zu Hause aus richtig ein? Weil im Büro ist es ja alles sehr professionell geplant. Man weiß ganz genau mit der Innengestaltung, wenn man da einen professionellen Partner, einen Architekt an der Hand hat, von wo soll das Licht kommen, was sind die Beleuchtungsnotwendigkeiten etc. Zu Hause weiß es ja eben auch keiner. Und da gibt es dann eben entsprechend auch die Aufklärung für uns. Aber eben auch darüber hinaus machen wir das Thema Compliance. Das heißt, im Büro gilt ja die Arbeitsstättenverordnung. Das heißt, es muss immer ein Arbeitsplatz auch entsprechenden regulatorischen Vorgaben entsprechen. Zu Hause in einer abgeschwächten Form auch. Wir machen eben dann auch die Prüfungen und unterweisen dann eben auch die Beschäftigten unserem Kunden, was kann ich besser machen, was muss ich anders machen und wo muss aber vielleicht neben dem Thema, ich muss so die Sachen innen anders ausrichten oder optimieren, wenn Ausstattung fehlt, dann ist man wieder im Ausstattungsbereich. Und deswegen sagen wir auch immer ganz gerne so Homeoffice as a Service, ganzheitliches Konzept für eben die einzelnen Mitarbeiter zu Hause und zwar so, dass das Unternehmen sich um nichts kümmern muss. Das heißt, es fängt Kunde, wir definieren die Rahmenbedingungen und dann kann jeder Mitarbeiter im Self-Service dann eben die richtige Arbeitsinfrastruktur zu Hause bekommen oder muss eben diese Prüfungen auch durchführen. Das ist dann eine Verpflichtung, gar nicht freiwillig. Und der Arbeitgeber hat halt volle Transparenz, volle Übersicht, muss aber selbst jetzt nichts weitermachen. Und das ist im Grunde auch das Thema, was wir lösen. Weil ein Konzern mit 1000 Beschäftigten, der 1000 verschiedene Mitarbeiter in 1000 verschiedenen Wohnungen und Häusern und jeden Monat kommen und gehen ja auch Leute, also es ist so ein ongoing Thema. Und das ist der Grund, warum auch ein Dienstleister wie wir da halt spannend sind und auch wichtig sind. Denn im Büro schaut es ja anders aus. Du machst so ein Büroprojekt, 10 Jahre lang ist Büro durchgeplant, nach 10 Jahren schaust du es dir wieder an und dann passt du vielleicht was an. Und deswegen ist es halt so ein ongoing Thema bei uns und eben kein Projektgeschäft einmal und danach dem Motto, jetzt habe ich 10 Jahre lang mein Frieden.
Kannst du noch einen letzten Satz vielleicht verlieren? Wie ist euer Geschäftsmodell dahinter? Also wie bezahlt der Kunde letztendlich dann dafür?
Ja, ist glaube ich gar nicht so schlecht zu wissen, weil ich sage auch immer, wenn ich auf Messen bin und mit Kunden unterwegs bin, dann sage ich halt immer, ey, ein Büroarbeitsplatz, das kostet euch 700 Euro pro Monat pro Beschäftigten oder pro Arbeitsplatz. Das ist richtig eine Stange Geld und man gibt richtig viel Geld fürs Büro aus. Und dann sage ich denen, guck mal, bei euch arbeitet er jetzt die 50% der Zeit zu Hause. Das heißt 50% der Wertschöpfung von zu Hause. Und dann frage ich immer den, ist es euch wert, im Schnitt 25 Euro pro Mitarbeiter im Monat zu investieren, dass die zu Hause auch gesund arbeiten können? 25 Euro. Das ist quasi ein 1/30 von dem, was du im Schnitt im Büro ausgibst, um aber die gleichen Effekte Richtung Produktivität, Gesundheit, Mitarbeiterbindung zu erreichen. Und die kommen jetzt zu 25 Euro zustande. Also jeder sagt immer, ja, boah, cool, nee, muss ich machen. Also geht ja gar nicht anders. Also so ist im Grunde der Pitch, wie man die Leute dazu bringt, gar nicht mehr Nein sagen zu können. Gibt dann immer noch so ein paar Hürden, aber das dann so beim zweiten, dritten Mal nachdenken, wenn man dann intern noch andere an Bord holen muss. Aber auf den ersten Eindruck sagen, halt, geht nicht anders. Und wie läuft das Geschäftsmodell da jetzt ab? Es ist quasi eine Nutzungsgebühr pro ausgestatteten Mitarbeiter nach der Ausstattung. Das heißt, es ist wirklich einfach nur eine Ausstattung, eine Mietgebühr pro Equipment, das ist. Das heißt, bei uns kann ein Kunde am Anfang Kunde werden, ohne Kosten, nur mit Unterschreibung des Rahmenvertrags. Und dann, wenn ein Mitarbeiter tatsächlich die Ausstattung hinbekommt zu Hause, also Stuhl, Tisch, Monitor, was auch immer, dann fallen monatliche Kosten an. Und zwar nur für die Mitarbeiter, die es tatsächlich auch nutzen. Darüber hinaus die Arbeitsplatzprüfung, das ist eine monatliche SaaS-Gebühr, also eine Softwaregebühr im Bereich von 4 Euro pro Beschäftigten im Monat. Das ist natürlich dann komplett nochmal on top. Aber am Ende pro Mitarbeiter 25 Euro im Schnitt kann man so als Mitternachtsformel immer rechnen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, hier Konzern mit 1000 Beschäftigten rechnet mit 25.000 Euro pro Monat, dann seid ihr da durch. Kleineres Unternehmen mit 50 Beschäftigten 1250 Euro pro Monat und eigentlich seid ihr dann all set. So als Rule of Thumb.
Jetzt war ja natürlich während der Pandemie, okay, alle sind ins Homeoffice gegangen. Jetzt rudern ja welche irgendwie wieder zurück, hybrid, mehr Tage so, mehr Tage so. Aber keiner weiß ja so richtig, was ist irgendwie das Richtige. Ich kann beide Seiten verstehen und beide Seiten haben irgendwie Vorteile. Was ist denn, klar, es ist euer Geschäftsmodell davon, dass möglichst viele ins Homeoffice gehen, aber was ist denn deine Einschätzung, was sich so die nächsten Monate oder Jahre diesbezüglich tun wird?
Also meine Meinung ist ja gar nicht, dass möglichst viele im Homeoffice arbeiten. Ob jetzt ein Mitarbeiter von einem Unternehmen 4 oder nur 2 Tage die Woche von zu Hause aus arbeitet, das ist für mich eigentlich fast egal, weil die Kosten für die Ausstattung sind ja quasi die gleichen. Es ist natürlich für mich dann nicht mehr egal, wenn es jetzt zwischen 0 und 4 diskutiert wird. Dann schaut die Welt natürlich anders aus. Aber man muss ganz klar sagen, es gibt da kein Schwarz oder Weiß. Ich sage, und das ist auch die flächendeckte Beobachtung, die wir machen, die Homeoffice-Quoten, die gehen nicht zurück. Die bleiben auf dem konstanten Level, wie sie jetzt sind. Wie viel Beschäftigte regelmäßig 2 oder mehr Tage von zu Hause aus arbeiten können. Es gibt die Diskussion, und das merken wir schon, dass man gerade mehr so diesen Tenor hat, ich dulde Homeoffice, anstelle es aktiv zu gestalten, nach dem Motto, die Leute sind zu Hause und irgendwie kann ich es nicht anders machen. Also akzeptiere ich das, aber eigentlich möchte ich das nicht. Das ist natürlich schon so ein bisschen so die Beobachtung, die wir machen. Und wenn du dann natürlich dieses Mindset hast, dann, oh, ich dulde das nur, dann ist es natürlich auch nochmal eine Hürde, das Unternehmen zu überzeugen, zu sagen, okay, aber jetzt müsst ihr es aktiv gestalten. Das ist so ein bisschen so die Diskussion, die wir haben. Aber am Ende, wenn wir ehrlich sind, die Homeoffice-Zahlen, da wird nicht viel Veränderung erwartet und da wird auch sich nicht viel ändern, deswegen sehen wir ganz klar. Und da habe ich jetzt auch ein tolles Zitat hier vom CEO von den Design Offices zufällig heute auf LinkedIn gesehen. Und da steht nämlich auch, was er sagt hier, Hybrid Work ist kein Homeoffice-Modell, es ist ein Organisationsmodell. Und die zentrale Frage ist nicht dabei, wo die Menschen arbeiten, sondern wirklich, wo und wie halt tatsächliche Wertschöpfung entsteht. Und das ist im Grunde das, was die Unternehmen machen müssen. Wie schaffe ich es, gute Wertschöpfung zu machen und jetzt nicht irgendwie über Anwesenheitstage Homeoffice zu diskutieren? Das ist der falsche Weg. Sind wir komplett überzeugt, und es geht darum, Wertschöpfung zu schaffen und die optimalen Rahmenbedingungen für die Wertschöpfung hinzubekommen. Und es gibt natürlich Konstellationen, in denen müssen alle jeden Tag ins Büro oder auf die Baustelle gehen. Das ist auch ein großer Teil der Beschäftigten. Und da sind wir natürlich nicht das richtige Unternehmen und auch nicht der richtige Dienstleister dafür. Es gibt aber andere Unternehmen, wo das so viel mehr ausmacht, wo du auch wirklich sagst, okay, du bist sogar produktiver in einem höheren Homeoffice-Setup. Leute haben bessere Fokuszeiten, Leute können zu Hause besser Software entwickeln als im Büro teilweise. Also gibt es viele, viele Tätigkeiten, wo du auch wirklich weniger abgelenkt bist zu Hause und dann schneller und mehr leistest. Auch die Seite gibt es. Und deswegen braucht man da jetzt keine Zahlenquoten, sondern muss eher gucken, okay, wie kann ich meine Mitarbeiter halt optimal befähigen und optimal an die Hand bringen. Aber nichtsdestotrotz, unser Problem ist immer noch das, was du gerade gesagt hast, mit diesem ich dulde Homeoffice als aktiv zu unterstützen. Das ist etwas, das merken wir auf dem Markt. Wir merken auch die Budgetdiskussion auf dem Markt, keine Frage. 3 Jahre in Folge wirtschaftliche Rezession, jetzt mit der nächsten Ölkrise im Vorrahmen des Iran-Kriegs, sehe ich da auch fürs 4. Jahr das wirklich nicht optimaler sehen. Ich meine, es waren, glaube ich, 0,3% plus prognostiziert für 26 mit solchen globalen volkswirtschaftlichen energieproblematischen Effekten sind wir wieder bei der Null oder wenn nicht sogar wieder im roten Wachstum drin. Da mache ich mir keine Illusion und das ist schon schwer. Also da haben wir eher auch ein volkswirtschaftliches Problem und das macht es halt für ein Thema wie unseres auch wieder nicht einfacher, weil es am Ende irgendwie auch ein Benefit ist und solche Sachen sind halt vor allem in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten auch eher die Themen, die halt hinten angestellt werden und natürlich andere Themen weiter vorne anstellen. Es macht sich einfacher. Auf der anderen Seite, und dann ist die Frage auch relativ umfangreich beantwortet, zum Thema Hybrid Work und Duldung noch. Du hast auch viele Vorteile, die du haben kannst, weil du hast das Thema horrende Mieten in den großen Städten, also Berlin, München und Co. Wenn du jetzt Leute von weiter weg rekrutierst, die sind mit weniger Gehalt zufrieden und mit dem geringeren Gehalt wenn sie dafür natürlich auch dann immer weiter außerhalb wohnen können und da weniger Lebenserhaltungskosten haben und dafür aber eine optimale Unterstützung und Begleitung halt bekommen. Das heißt, du kannst mit solchen Effekten halt total stark spielen, dass du halt auch eine positive Bilanz hast. Und da gibt es auch letzte Studie, ich weiß nicht mehr von wem die war, es war eine der größten Recruiting-Companies auf jeden Fall, die gesagt haben, Homeoffice ist im Schnitt dem Mitarbeiter ein ungefähr 15% Gehaltsabschlag wert. Das heißt, dass du quasi jetzt, wenn du sagst, jemand verdient halt irgendwie 1.000 Euro, jetzt mal indiziert, ist das so, als würde er mit 850 akzeptieren, wenn er dafür zu Hause aus arbeiten kann. Und das ist halt schon ein irrer Effekt, den man sieht, wo auch das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie kommt. Das Thema Chancengleichheit für Mann und Frau. Wenn ich nämlich jetzt nach dem Mutterschutz zurückkomme, dann kann ich natürlich mit dem Homeoffice viel schneller wieder in die Beschäftigungstätigkeit reingehen, weil ich ein kleines Kind habe und nebenher die Arbeit bringen kann. Und das sind natürlich auch diese Themen in Richtung Gender Pay Gap und Richtung Fachkräftemangel in anderen Bereichen, dass man da schneller wieder in die Beschäftigung reinkommt, Richtung Friedrich Merz, wir müssen mehr arbeiten. Das ist ja so eine heiß politisch diskutierte Aussage, die politisch behaupte ich zwar unklug ist, weil sie sehr plump und polarisiert ist, aber zumindest wenn das Credo ist, dann ist natürlich das, was wir machen, das Optimale, weil du den Leuten es möglichst gibst, wieder Wertschöpfung zu schaffen für sich selbst, für das Unternehmen, aber auch für unsere Volkswirtschaft von dort, wo sie halt auch leben. Und diese Flexibilität schafft Leistungsbereitschaft, mehr Raum und das sind, glaube ich, die großen Effekte. Und deswegen sage ich am Ende, es ist langfristig nicht wegzudenken, Hybrid Work. Es ist aber auch ein nicht triviales Thema, weil du diese kurzfristigen Budget, volkswirtschaftlichen Wachstums, kostensensitiven Effekte hast, plus auch dieses ganze Thema leider immer noch in die Richtung, ich dulde Homeoffice, ich mache es an der Zahl fest und will die Leute lieber im Büro haben. Das sind so die Faktoren drumherum, aber beim Big Picture ist es eigentlich nicht mehr wegzudenken.
Wie denken so die Unternehmen?
Oh, Kommt drauf an. Also, ich sag's mal so, das Problem ist ja schon, du sprichst ja nicht mit einem Unternehmen, du sprichst mit Menschen. Und deswegen ist ja die Frage, wie denken Menschen? Und da bist du oft doch wieder in deinem Tagesgeschäft gefangen. Das heißt, du musst schauen, oh, das ist ganz nett und toll, aber ich habe kein Budget, so nach dem Motto. Also wenn du aus der HR-Brille siehst zum Beispiel, als Ansprechpartner siehst du zum Beispiel auf die Personalabteilung. Und du findest ganz wenige Persönlichkeiten, die generell, die mit so diesem visionären Weitblick, wie ich es jetzt auch sage, sagen, boah, das Thema ist cool, das ist ein wichtiger Gamechanger für uns, für unsere Kultur und deswegen boxe ich das, komme was wolle, irgendwie durch meine Organisation durch. Mit diesem Veränderungswillen musst du im Grunde so ein Thema angehen. Und das machen natürlich die wenigsten, das wollen die wenigsten, sondern die sind so ein bisschen in ihrer Aufgabenstellung gefangen, sage ich jetzt mal. Und da ist dann das Thema dann schon leider immer noch nicht zu sehr on vogue genug, sage ich jetzt mal. Weil am Ende ist auch so ein Thema, alles ist so ein bisschen wieder wie Lemminge. Wenn es alle machen, muss ich es auch machen. Und diesen Effekt haben wir halt noch nicht im Arbeitsmarkt. Aber das kostet auch doch Zeit. Veränderung dauert Zeit. Unser Thema ist deswegen auch kein Revolutionsthema, sondern Evolutionsthema. Das heißt, ich rede jetzt nicht davon wie bei ChatGPT, boah, das geht go live, halbes Jahr später 100 Millionen Nutzer, weil alle sagen, boah, crazy shit. Sondern in unserem Fall ist es eher ein Thema, ist tröpfchenweise, Stück für Stück, malen die Mühlen, immer ein, zwei Unternehmen verstehen mehr, das macht Sinn, setzen es um, es spricht sich mehr rum, die Folgen werden langfristig sichtbarer und dann kommt das Thema. Und deswegen glaube ich, dass wir mit unseren 4 Jahren gerade mal vielleicht so das erste Drittel dieser Evolutionsreise eben haben und noch 8 Jahre brauchen, also in Summe 12 Jahre, bis du wirklich da eine flächendeckende Markenveränderung hinbekommst. Und das sehe ich übrigens sehr, sehr häufig bei anderen Themen im HR-Bereich, dass du diese Ausdauer haben musst. Ein Beispiel ist zum Beispiel Jobrad. Jobrad auch die ersten 7 Jahre wirklich klein. Heute irgendwie 14 Jahre auf dem Markt. Und aber erst so ab Jahr 10 war dann irgendwann wirklich so eine Big Bang, wo dann halt gesagt, alle brauchen das. Aber noch viel besser, auch eGEM Wellpass gibt es auch Ewigkeiten schon auf dem Markt. Alle reden aber erst so wirklich seit 3 Jahren, glaube ich, von eGEM Wellpass. Oh, ich habe eGEM Wellpass, ich hatte das, ich will das wieder, etc. Und davor aber auch wirklich ein Jahrzehnt wirklich einfach den Markt aufgeklärt und zwar Stück für Stück und dann kommt es schon. Deswegen sage ich immer ganz gerne, die Mühlen malen langsam bei einem Thema, aber sie malen beständig. Und der große Vorteil, muss man auch ganz klar sagen, wir sind ja der Marktführer in diesem Bereich, dass wir natürlich dann auch diese Marktbeherrschung mittragen. Und das ist eigentlich der große Vorteil. Das heißt, du hast wenig Wettbewerb, aber du brauchst viel Zeit, aber hast dafür eine marktbeherrschende Stellung am Ende.
Vielleicht nochmal so zum Schluss, was glaubst du denn, also ist es eher was für kleinere oder ist es eher was für größere, wobei ich jetzt nicht weiß, wie größere eben auch dann ausgestattet sind mit irgendwelchen Dienstleistern, die dann auch die Büros ausstatten oder irgendwie sowas. Also wer fühlt sich da am meisten von angesprochen?
Ja, alle. Also alle bis auf die ganz Kleinen, sage ich jetzt mal. Also was ich damit meine, ist jetzt so bei den Kleineren, ich nehme jetzt mal so eine 10-Mann-Bude, ganz salopp gesagt, da ist jetzt unsere Lösung nicht so super. Da geht da jeder einfach hin zum Chef und sagt, okay, ich brauche da was zu Hause, dann wird es auf Amazon bestellt oder wo auch immer und dann kriegt das nach Hause geliefert und passt es. Da brauchst du jetzt nicht eine Lösung wie die unsere. Aber ab 30 oder wir sagen immer ab 50 Mitarbeitern aufwärts, bis viele tausend, ist es für jedes Unternehmen relevant, weil du dann immer konstante Fluktuationen hast, konstante Dezentralität hast, ständig kommen und gehen Leute und dann musst du das irgendwie automatisiert abwickeln, weil sonst kriegst du das nicht selbst hin. Und da kommt dann natürlich auch der Hintergrund zustande und das ist das, glaube ich, was du auch gerade gemeint hast, die stehende Dienstleister gibt es halt nicht. Also es gibt natürlich die Büroindustrie und die In-Office-Industrie, aber die ist ja auf im Büroprojekte bestellt. Das heißt, einmal 700 Tische und Stühle an einen Ort auf einmal zu liefern und zu installieren. Und das ist ja was ganz anderes als 700 Tische und Stühle über 2-3 Jahre verteilt an 700 einzelne Standorte, die einzelnen Wohnungen, in jedem Tag an den Anderses zu liefern. Da brauchst du eine ganz andere Prozesskette hinten dran. Und deswegen ist das ein Geschäft, das übernehmen wir und das machen wir und sind auch gar nicht in Konkurrenz mit der, ich sag's mal, klassischen In-Office-Industrie, sondern komplementär. Und auf der Herstellerseite natürlich für die strategisch spannender Partner. weil neben den Im-Büro-Projekten adressieren wir für Sie diesen Homeoffice-Markt. Das ist so ein klassischer B2B2C-Markt, weil die Nutzer sind ja am Ende der Endconsumer, aber wir haben B2B, weil die bezahlten Kunden sind ja halt die Unternehmen. Und das ist etwas, das hat halt so keiner. Deswegen super, super tolle Ergänzung, strategisch toll mit den Herstellern. Und die sehen es halt als neuen Vertriebskanal, den wir denen aufmachen. Die müssen da ein bisschen mitspielen, so was Logistik angeht. Da brauchen sie natürlich auch ein bisschen so diese Flexibilität, diese kleinen Stückzahlen effizient handeln zu können. Aber abgesehen davon gewinnt da eigentlich alle. Theoretisch ist der Einzige, der so ein bisschen verliert in dem Markt, ist natürlich jetzt so ein IKEA oder so ein anderer P2C-Möbelhändler. Aber eigentlich auch wieder nicht, weil die machen nicht das große Geld mit Schreibtischen. Das muss man auch ganz klar sagen. Und bei Schreibtischen, das ist nie so ein Kernprodukt von denen gewesen. Sowas übernehmen wir und schauen jetzt eher, dass aus der qualitativen und auch wirklich, ich sag's mal, guten und gesunden Arbeitsprodukte, die man hat, Arbeitswerkzeuge, auch zu Hause kommt. Weil man muss sagen, unser Geschäft ist unsexy. Weil die wenigsten Leute haben wirklich Lust drauf, viel Geld für einen tollen Stuhl und für einen tollen Tisch auszugeben. Und da ist halt die Willingness to pay bei der Masse der Bevölkerung einfach nicht da. Und wir sorgen eben dafür, dass sie jetzt auch diese richtigen Werkzeuge halt auch zu Hause hinbekommen.
Cool. Mega, mega spannend, Jens. Ich danke dir sehr für die Einblicke. Und wirklich, ich finde es auch cool, einfach mal was anderes zu machen und nicht mehr nur in Obstkörben und Co. zu denken, sondern eben genau diesen Schritt weiterzugehen. Und ja, wir als 100% Remote-Team ist natürlich einfach auch ein, ja, sehe ich einfach auch den Bedarf dahinter. Deswegen hochgradig spannend, wirklich cool. Vielen Dank an alle, die heute zugehört haben. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, lasst es uns gerne wissen. Und wir leiten das entsprechend an Jens weiter. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir, Jens, dass du mit dabei warst.
Super, ich danke dir. Und dann lass mal weiter auf dem Boot die Wellen in HR reiten, sage ich jetzt mal ganz gut, um nochmal deine Metapher von Anfang wieder aufzunehmen. Und da vielleicht für die Hörer, ich komme frisch aus dem Segelurlaub der Marc hat das natürlich mitbekommen, weil ich ihm davon berichtet habe bei der Terminfindung. Und er ist selbst begeisterter Segler. Deswegen freuen wir uns da genau die Ozeane in HR und unseren einzelnen Themen halt weiter zu befahren und für alle Vorteile und Wertschöpfung zu schaffen. Danke dir.
Super. Ich danke. Alles Gute.